Ja, hallo ihr Lieben. Schön euch zu sehen. Ich freue mich auf heute Abend. Ich freue mich auf das Wort. Es ist so wunderbar, gemeinsam den Herrn zu loben, zu preisen. Eine Freude, ihn ja als Reaktion auf seine Herrlichkeit, ihn einfach groß zu machen. Und das einfach gemeinsam, diese Möglichkeit, die wir einfach haben, das ist wunderbar. Und dafür gebührt Gott Anbetung und Ruhm und Dank. Ihr Lieben, wir betrachten uns heute eine weitere Seligpreisung. Und ich würde gerne zu Beginn einfach beten, dass der Herr gegenwärtig ist, dass der Herr segnet und dass der Herr ja Herzen erweicht und einfach Kraft gibt. Ich bete mit uns. Du bist der große, erhabene, majestätische, heilige Gott. Und es ist einfach so wunderbar, dass wir Menschen, die wir aus dem Staube geschaffen worden sind, die wir vergänglich sind, dich anbeten dürfen, der du über Raum und Zeit einfach bist, der du außerhalb bist, der du einfach ewiglich bist. Danke, dass der Zugang freigeräumt wurde und wir mit Zuversicht vor dir treten dürfen, Heiland. Großer Gott, wir bekennen einfach unsere Bedürftigkeit und unsere Abhängigkeit von dir. Wir leben und weben in dir alleine. Alles ist hin zu dir geschaffen. Alles hat Bestand in dir. Und das wollen wir heute Abend bekennen und flehen vor dir, dass du doch bitte, Heiland, segnest, dass du bewahrst, dass du heute sprichst. Gebe Kraft, dein Wort auszulegen und gebe du auch Kraft, ja, zuzuhören. Und möge doch dein Wort uns einfach überführen und möge dein Wort uns in der Nachfolge doch einfach festigen. Mögen wir jubeln und uns freuen, weil wir dich haben, der du einfach alles bist, der du der Eckstein bist und der du der kostbare Schatz bist, der du der Erlöser bist für uns. So bete ich und flehe ich in Jesu Namen. Amen. Das Thema, das wurde bekannt gegeben, der einzige Weg zur Glückseligkeit, verfolgt um seinetwillen. Wir betrachten die weitere Seligpreisung. Vielen Dank, Ihnen. Schlag bitte mit mir Matthäus Kapitel 5 auf. Matthäus Kapitel 5, die heutigen Verse 11 bis 12. Matthäus Kapitel 5, die Verse 11 bis 12. Die Verse 11 bis 12, die wurden mir diese Woche so kostbar und es ist mir einfach eine Freude, sie heute mit euch einfach zu teilen. Und ich bete doch, dass der Herr wirklich unsere Herzen heute berührt und uns einfach weich macht für seine Wahrheit. Ich möchte uns die Verse vorlesen. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Es ist die letzte Seligpreisung. Und ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, was wir bisher gelernt haben. Wir haben gehört, dass die Seligpreisung uns nicht zeigt, wie man errettet wird, sondern wer errettet wird. Die Seligpreisung zeigt uns nicht, wie man in das Himmelreich kommt, sondern wer ins Himmelreich kommt. Wir haben weiterhin gehört, dass die Seligpreisung den Charakter des Christen offenbart. Sie malt ein Porträt von einem Christ, von einem wahren Christ. Wir haben auch gehört, dass die Seligpreisungen uns einfach wirklich offenbaren, wer ein Kind Gottes ist, was die Merkmale von ihm sind. Auch wissen wir, dass die Seligpreisungen nicht isoliert voneinander sind. Vielmehr bauen sie aufeinander auf. Und so baut auch heute die letzte Seligpreisung auf die vorausgegangenen Seligpreisungen auf. Die letzte Seligpreisung, die neunte, die wir uns heute betrachten wollen. Man kann auch sagen, dass die letzte Seligpreisung quasi das Ergebnis aller anderen Seligpreisungen ist. Jesus legt die Karten offen auf den Tisch, dass derjenige, der so leben möchte, wie es in den Seligpreisungen steht, am Ende verfolgt wird. Wie keine andere Seligpreisung scheint die letzte Seligpreisung am meisten dem menschlichen Denken und der menschlichen Erfahrung zu widersprechen. Das haben wir in den ersten Seligpreisungen auch betrachtet, dass das komplett im Kontrast zu der Welt steht, im kompletten Widerspruch. Denn in unserer gegenwärtigen Welt wird wahres Glück nicht so definiert, wie wir es hier gehört haben. Vielmehr definiert man Glücklichsein mit wohlhabend sein, vielleicht gut aussehen, vielleicht anerkannt zu werden, vielleicht aber auch einen guten Beruf zu verfolgen. Das ist, wie die Welt Glücklichsein oder das Glücksein miteinander verbindet. Wir sehen durch die Seligpreisungen, dass niemand in der Welt Glück mit Demut oder mit Trauer über die Sünde oder mit Sanftmut oder mit Barmherzigkeit oder Reinheit des Herzens in Verbindung bringt. Und viel weniger noch bringt die Welt Glücklichsein mit Verfolgung in Verbindung. Das erleben wir nirgends. Das erleben wir nur in der einzig wahren Predigt, in der Predigt der Predigten. Und das erleben wir nur bei Jesus, in seiner Predigt. Beachtet auch, dass sich die Anrede auch bei der letzten Seligpreisung verändert hat. Von der dritten Person ging es über in die zweite Person. Es hieß die ganze Zeit, glückselig die nach der Gerechtigkeit beispielsweise hungern und dürsten, denn sie, dann wieder denn ihnen, glückselig denn sie. Und jetzt heißt es, glückselig seid ihr. Eine direkte Anrede. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles böse, lügnerisch gegen euch werden reden um meinetwillen. Es werden also nur die angesprochen, die bereit sind, sich mit Jesus zu identifizieren. Diejenigen, die bereit sind, für ihn zu leiden. Also wir halten fest, dass die letzte Seligpreisung die neunte Seligpreisung ist und dass das das Ergebnis der vorausgegangenen Seligpreisungen ist. Ich habe uns drei Punkte mitgebracht, die uns helfen sollen, diese letzte Seligpreisung zu verstehen. Ich habe den ersten Punkt überschrieben mit der Überschrift die Tatsache der Verfolgung. Zweitens der alleinige Grund für die Verfolgung. Und drittens die Haltung in der Verfolgung. Also die Tatsache der Verfolgung, der alleinige Grund für die Verfolgung und die Haltung in der Verfolgung. Fangen wir mit unserem ersten Punkt an, die Tatsache der Verfolgung. Jeder Lebensabschnitt bringt seine Herausforderungen und Fragen mit sich, die unsere Aufmerksamkeit und unsere Kraft in Anspruch nehmen. Beispielsweise hat jeder bestimmt in seinem Leben schon gewisse Entscheidungen treffen müssen, wie es in seinem Leben weitergeht. Und das ist auch immer abhängig von der jeweiligen Lebenssituation. Fange ich jetzt beispielsweise ein Studium an? Mache ich vielleicht eine Ausbildung? Einige von euch, das weiß ich aus Gesprächen, sind vielleicht am Überlegen, ins Ausland zu gehen. Auch das ist eine Entscheidung, die getroffen werden muss. Manche sind gerade dabei, ihre Zwischenprüfungen zu schreiben oder haben sie halt auch geschrieben. Oder manche sind im Studium und sind eifrig dabei, zu lernen, um gute Ergebnisse zu erzielen. Und so bringt jeder Lebensabschnitt gewisse Herausforderungen einfach mit sich. Und wenn man diesen Herausforderungen aus dem Weg geht oder gewisse Entscheidungen nicht trifft, dann wisst ihr, hat das einfach gewisse Konsequenzen, die man tragen muss. Und auch heute ist es so, dass die Glückseligkeit, die wir uns heute betrachten, die Seligpreisung, dass sie ja, uns eine Tatsache einfach offenbart, die uns genauso betrifft wie alles andere, was wir in unserem Leben zu entscheiden haben. Und zwar eine Tatsache, an der wir nicht vorbeikommen, nämlich das verfolgt werden. Und es ist ein Thema, womit wir uns wahrscheinlich in unserer jetzigen Lebenssituation womöglich überhaupt nicht auseinandersetzen. Wir alle sind hier abseits von großen Verfolgungen aufgewachsen. Wir kennen sie nur meistens aus Geschichten. Aber dennoch hat dieses Thema eine große Relevanz für uns als Nachfolger. Früher waren die Verfolgungen beschränkt oder waren lokal. Heute hat es einfach weltweite Dimensionen angenommen. Das Böse ist auf dem Weg, der moralische Verfall ist enorm und wir wissen nicht, wie es in unserem Leben noch weitergehen wird und inwiefern wir jetzt mal große Verfolgungen erleben werden. Es wird eben zunehmend schlimmer und wir kennen einfach die Zukunft nicht. Und unabhängig aber davon spricht die Bibel, dass glückselig diejenigen sind, die verfolgt werden. Und das ist eine Tatsache, die sich durch die ganze Schrift durchzieht, durch das ganze Neue Testament. Wenn ich dich jetzt ganz konkret fragen würde, was ist dein erster Gedanke, wenn du an Verfolgung hörst? Was würdest du antworten? Denkst du vielleicht direkt an Open Doors, an unseren Gebetsabend, den wir vor kurzem hatten, an die verfolgten Geschwister in den Ländern, ganz weit von uns weg? Möglicherweise ist dein Gedanke, dass Verfolgung schmerzlich ist, Leid bereitet und einfach grausam ist. Vielleicht denkst du direkt an deine Familie, was passieren würde, wenn man jetzt gerade verfolgt wäre. Vielleicht hast du aber auch gedacht, dass Verfolgung überall in der Welt stattfindet, aber nicht in meinem Leben. Vielleicht hat jemand aber sofort auch an die Seligpreisung denken müssen. Jesus bringt es ganz unmissverständlich auf den Punkt. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen, alles Böse, lügnerisch gegen euch reden werden. Wir wollen uns heute also bewusst machen, unabhängig von unserer jetzigen Lebenssituation, dort, wo wir jetzt gerade stehen, mit all den Entscheidungen, die wir zu treffen haben, dass wir diejenigen sind, die der Bibeltext uns jetzt gerade anspricht. Dass wir diejenigen sind, die Jesus jetzt direkt die Worte an uns richtet. Vielleicht bist du gerade hier und denkst dir gerade, dass dies bestimmt der einzige Vers ist in der Bibel, der über dieses Thema redet und man deswegen diesen Vers nicht überbewerten sollte. Vielleicht hältst du diesen Gedanken einfach fern von dir. Es ist doch wahrscheinlich nicht so dramatisch. Es ist jetzt nur ein Vers. Ihr Lieben, lasst mich einfach ein paar Verse vorlesen, um diesen Punkt zu bestätigen und zu unterstreichen, dass die Verfolgung eine Tatsache ist. Beispielsweise Matthäus 10, 22. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Ihr werdet gehasst werden. Ihr müsst jetzt nicht alle Bibelstellen aufschlagen. Johannes 15, 18. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat, spricht Jesus. Apostelgeschichte 5, 40. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen nicht, in dem Namen Jesu zu reden und ließen sie frei. Philipper 1, 29, denn euch ist im Blick zu Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. 1. Petrus 3, 14, oh, aber wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. 1. Petrus 4, 14, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr. Also dieser krasse Widerspruch, dieser Kontrast, dieses Verfolgtwerden, aber gleichzeitig das Glückseligsein, das glückselig zugesprochen zu werden. Wir finden also eine Fülle von Bibelstellen, die bezeugen, dass Christi Nachfolger verfolgt werden. Dieses Thema ist also der Bibel überhaupt nicht fremd und es ist auch kein nebensächliches Thema. Sie redet sehr oft und sehr häufig darüber. Und allein wenn wir die Schriften von Paulus studieren würden, würden wir erleben und würden wir einfach sehen, wie viel dieser Apostel, wie viel dieser Mann einfach durch Bedrängnisse durchgehen musste und wie viel er auf sich genommen hat, um des Namens Jesu willen. Ja, ich gebe euch recht, es gibt Zeiten, wo man friedlich lebt, so wie wir das jetzt im Moment erleben dürfen, wo wir nicht verfolgt werden, wie zum Beispiel in anderen Ländern, wo uns der Herr noch Gnade schenkt und so wie wir uns heute Abend hier versammeln, wo uns einfach noch Möglichkeiten geschenkt werden, einfach ein Zeugnis zu sein für unsere Mitmenschen und den Glauben noch offen mitzuteilen, den Glauben weiterzugeben. Und das sehen wir nämlich auch in unserem Text, nämlich wenn ihr ganz genau gelesen habt, heißt es hier, glückselig seid ihr, und dann dieses Wörtchen wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden. Und hier haben wir es mit einer Bedingung zu tun, mit einer Kondition. Hier wird ein Nebensatz eingeleitet. Und wenn diese Bedingung erfüllt ist, bedeutet, dass wir wohl nicht immer in einer Verfolgung leben werden oder nicht immer in diesem Zustand der Verfolgung leben, sondern dass es halt auch Zeiten gibt, die der Herr schenkt, wo einfach Friede herrscht und wo wir beispielsweise unseren Glauben mitteilen können. Aber es kann die Zeit kommen, wo auch wir verfolgt werden, wo es heißt, wenn sie euch schmähen und verfolgen. Also glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet. Und wer sind die Verfolger? Matthäus ist hier sehr unbestimmt. Das heißt, wenn sie euch schmähen. Hier wird keine konkrete Person genannt oder keine konkrete Personengruppe. Bedeutet, die Verfolgung kann von überall herkommen. Sie kann von weit herkommen, aber sie kann auch von deinem Nächsten, von deiner Familie, von deinem Bruder, von deiner Schwester auch kommen. Verfolgung muss nicht vom Staat ausgehen. Verfolgung muss nicht von irgendwelchen fremden Menschen ausgehen, sondern Verfolgung kann auch aus dem engsten Beziehungskreis heraus erfolgen. Und da heißt es auch in Lukas 21, 17, und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Also wir halten fest, dass Gott uns Zeiten schenkt, wo wir einfach in friedlichen Umständen leben können und nicht in Verfolgung. Nicht in Verfolgung in dem Sinne, wie in Geschichten, die wir lesen, zum Beispiel im Kommunismus und in anderen Ländern. Ich verstehe, es gibt auch in unserer heutigen Zeit Verfolgung, ja, aber darauf komme ich noch ein bisschen später zu sprechen. Aber in dem Ausmaß, wie es vielleicht in anderen Ländern zurzeit herrscht, haben wir es hier nicht in Deutschland. Und da gibt uns der Herr die Möglichkeit, einfach noch unseren Glauben zu teilen, einfach noch ein Zeugnis für unsere Mitmenschen zu sein. Wir sehen auch, dass das Verfolgtsein auch in drei spezifischen Arten unterteilt wird. Einmal das Schmähen, dann sind das halt eben die physischen Verfolgungen und dann einmal dieses böse, lügnerische Reden. Geschmäht bedeutet Beschimpfung, Verunglimpfung oder schwere Beleidigung, Schimpfwörter, die uns an den Kopf geworfen werden. Man wird bösartig verspottet. Und das sehen wir auch bei unserem Heiland, bei der Kreuzigung, wo er verschmäht wurde und man sich über ihn lustig gemacht hat. Weissage uns, Christus, wer ist es, der dich schlug, als die Soldaten Jesus verschmähten? Oder in Matthäus 27, 44, wo es heißt, dass die Räuber ihn schmähten. Man bekommt also böse Sachen vorgeworfen, die überhaupt nicht stimmen. Das ist der andere Aspekt, wo es heißt, dass alles Böse lügnerisch gegen euch geredet wird. Also Dinge, die überhaupt nicht stimmen, wo etwas Böses lügnerisch gegen einen Christen verwendet wird. Und das sehen wir beispielsweise auch in der Geschichte. Und da erinnere ich euch einfach an den Kaiser Nero. Das war ungefähr 64 nach Christus, als in Rom ein sehr großes Feuer ausgebrochen ist am nordöstlichen Ende. Die Läden, die brannten, 5 Tage lang wütete das Feuer und von 14 Stadtregionen blieben nur 4 unversehrt. 3 wurden dem Erdboden gleichgemacht und in den übrigen 7 entstanden schwere Schäden. Kaiser Nero war zu dem Zeitpunkt nicht in der Stadt. Er eilte schnellstens zurück, ergriff Hilfsmaßnahmen, versuchte, soweit es geht, den Schaden einfach so gering wie möglich zu halten. Er versuchte alles Mögliche, doch das Ausmaß dieses Feuers war sehr enorm. Viele meinten damals, Nero sei für das Feuer verantwortlich, um die Stadt nach seinen Vorstellungen aufzubauen. Das Volk ließ von den Verdächtigen nicht ab. Ihm wurde vorgeworfen, dass er derjenige war, der das Feuer auch gelegt hatte. Man warf ihm vor, dass er dies einfach ausnutzen möchte, um die Stadt nach seinen Vorlieben, nach seinen Vorstellungen aufzubauen. Diese Beschuldigungen, sie ebneten nicht ab. Und was tat Kaiser Nero? Er suchte nach Sündenböcke. Und 3-mal dürft ihr raten, wer die Ersten waren, die herhalten müssten. Es waren die damaligen Christen. Und Kaiser Nero stellte seinen Garten sogar zur Verfügung. Viele Christen mussten Furchtbares erleiden, wurden mit Pech übergossen, wurden angezündet, einige wurden auch gekreuzigt. Ihnen wurde leugnerisch Böses unterstellt, etwas, was nicht gestimmt hat und man die Christen deswegen verfolgt hat. Liebe Jugend, die Bibel ist sehr deutlich. Jesus wurde gehasst und wurde von der Welt abgelehnt. Und so werden auch wir gehasst und abgelehnt. Denn ein Jünger ist nicht größer als sein Meister. Ich lese uns vor aus Lukas 14, die Verse 27 bis 30. Lukas 14, 27 bis 30, das könnt ihr gerne mit mir aufschlagen. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung hat, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht zu vollenden vermag, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und vermochte nicht zu vollenden. Wenn du derjenige bist, der die Kosten der Nachfolge überschlagen hat und fest entschlossen bist, Christus nachzufolgen, dann möchte ich dir heute sagen, sei nicht überrascht, wenn du in deinem Leben Anfeindungen erlebst. Sei nicht traurig darüber, dass du abgelehnt wirst, weil du dich zu Jesus bekennst. Sei mutig und stark, denn dir ist ein großer Segen verheißen, was wir später uns noch betrachten werden. Wir sehen also, dass Verfolgung in der Bibel kein nebensächliches Thema ist, sondern mit der Nachfolge Christi verknüpft ist. Wir haben uns einige Bibelverse angesehen, die das einfach bestätigen. Das Thema der Verfolgung ist kein nebensächliches Thema. Es betrifft einen jeden Einzelnen hier im Raum, früher oder später, in einem starken Ausmaß oder in einem geringeren Ausmaß. Ablehnungen werden folgen, Verleumdungen werden folgen, Verschmähungen werden folgen. Sei nicht darüber überrascht. Der Herr redet ganz deutlich und das Wort ist in dieser Sache unmissverständlich, dass diese Verfolgung, Verschmähungen, das böse Reden uns begegnen werden in unserem Leben. Doch wir müssen uns auch fragen, warum werden wir eigentlich verfolgt werden? Wir hatten den ersten Punkt, die Tatsache der Verfolgung. Unser zweiter Punkt, der alleinige Grund für die Verfolgung. Der alleinige Grund für die Verfolgung, unser zweiter Punkt. Unser Bibeltext gibt uns die Antwort darauf. Verfolgung, Verschmähung, Verleumdung um seines Namens willen. Das zeigt uns das Motiv, den alleinigen Grund für die Verfolgung an. Der Grund ist Jesus Christus. Es geht hier nicht darum, einer bestimmten Kirche zuzugehören. Es geht nicht darum, dass du christliche Eltern hast oder vielleicht auf einer christlichen Schule gewesen bist. Der alleinige Grund ist Jesus Christus, weil wir zu ihm gehören. Es steht hier auch nicht, dass du wegen deines Charakters oder wegen deiner Sünde oder wegen deinen Vergehungen beispielsweise verfolgt wirst. Es heißt hier, werden um meinetwillen, verfolgt werden um meinetwillen. Das ist das Motiv, das ist der Grund, nämlich die Zugehörigkeit zu Jesus Christus. Und die Seligpreisungen zeigen uns, dass ein Christ nicht zu dieser Welt gehört. Wir sind nämlich Himmelsbürger, wie es in Philipper 3,20 heißt. Und in Hebräer 11,13 heißt es, dass die Glaubensväter Fremde und ohne Bürgerrecht auf dieser Erde waren. Und in Hebräer 13,14 heißt es, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir werden also heute daran erinnert, dass wir nicht zu dieser Welt gehören. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das bedeutet also ganz praktisch, dass wir nicht zu dieser Welt gehören. Wir sind nicht aus ihr und deswegen eignen wir uns auch nicht ihren Maßstab an. Wir streben nicht nach dieser Welt, sondern leben im Gehorsam zu Jesus Christus. Und wenn wir so leben, wenn wir nach seiner Gerechtigkeit streben, wenn wir nach den Seligpreisungen uns ausstrecken, dann wird das der Welt auffallen. Dann wird unsere Gerechtigkeit, die wir durch Jesus Christus haben, dieser Welt nicht versteckt bleiben. Das wird auffallen. Johannes 17,14, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich möchte dich fragen, wie sieht dein Leben dort aus, wo dich der Herr gestellt hat? Wächst du in der Heiligkeit und Gerechtigkeit, sodass die Menschen um dich herum sehen und sich fragen, wieso du so anders bist? Oder bist du derjenige, der regelmäßig nach Hause kommt und sich darüber freut, dass ein weiterer Tag vergangen ist, wo die Arbeitskollegen oder Freunde oder Schüler nicht erfahren haben, dass du ein Christ bist? Ich weiß, das ist sehr herausfordernd, was uns der Herr Heiland heute lehrt. Dies ist eine biblische Wahrheit, die wir uns bewusst machen müssen. Wir sind in einer sehr bequemen Zeit aufgewachsen. Niemand persönlich hat das von uns erlebt, wovon unsere Eltern uns erzählten oder was wir in der Kirchengeschichte nachlesen können. Aber umso mehr wollen wir einfach diese Wahrheit verinnerlichen, dass diejenigen glückselig sind, die verfolgt werden und nicht diejenigen, die sich der Welt anpassen und dadurch der Verfolgung entkommen wollen. Wenn wir treu nach den ersten 7 Seligpreisungen leben, dann werden wir garantiert die 8., also die Verfolgung nach der Gerechtigkeit erleben. Leben wir in Gerechtigkeit und in der Nachfolge Christi, werden wir dafür unweigerlich verfolgt werden, weil der Maßstab der Gerechtigkeit Gottes konträr zu der Gerechtigkeit dieser Welt ist. Und das wird dieser Welt auffallen, wenn wir so anfangen zu leben, wenn Christus in unserem Herzen regiert. 2. Timotheus 3,12. Alle aber auch, die gottselig leben wollen, in Christus Jesus, werden verfolgt werden. In einem Kommentar habe ich Folgendes gelesen. Für Christus zu leben bedeutet, in Opposition zu Satan in seiner Welt und in seinem System zu leben. Die Christusähnlichkeit in uns wird die gleichen Ergebnisse hervorbringen wie die Christusähnlichkeit in den Aposteln, im Rest der Urgemeinde und in den Gläubigen im Laufe der Geschichte. Wenn Christus heute in seinem Volk lebt, ruft das dieselbe Reaktion in der Welt hervor, die Christus selbst hervorrief, als er Mensch auf Erden lebte. Also wir leben in Opposition zu dieser Welt. Wir passen uns dieser Welt nicht an, sondern wir leben nach der Gerechtigkeit Christi, die uns angeeignet ist durch den Glauben. Wir leben nach seinem Maßstab und nicht nach dem Maßstab dieser Welt. Wir schließen keine Freundschaft mit dieser Welt, was nicht bedeutet, dass wir jetzt uns komplett einsperren. Versteht mich nicht falsch. Natürlich pflegen wir Freundschaft, physische Freundschaft, aber wir wissen, wie wir uns zu verhalten haben. Wir stiften Frieden, wir streben nach Gerechtigkeit. Wir sind Salz und wir sind Licht und Salz, wie es auch später heißt. Aber wir passen uns nicht dieser Welt an und das wird die Welt merken und das wird dich unweigerlich in die Situation führen, dass du entweder verschmäht wirst, verfolgt wirst oder andere Leiden für Christi erdulden wirst, weil du eben zu Christus gehörst. Ihr Lieben, als Jesus damals diese Worte redeten, herrschten noch die Römer, die den späteren Christen das Leben zur Qual machten. Und warum? Weil die Christen sich aus Liebe zu Christus der damaligen Welt nicht anpassten. Und ich gebe euch einfach mal ein paar Beispiele, wie das damals ausgesehen hat. Man klagte nämlich die Christen damals an, weil sie die herkömmlichen Götter nicht verehrten. Das galt sogar als Untreue gegenüber dem Staat. Man behauptete, sie hassten alle Welt, weil sie sich absonderten, so fest untereinander zusammenhielten und sich von einem Großteil des gesellschaftlichen Lebens zurückzogen, da es nach ihrer Meinung vom Götzendienst befleckt war. Christen nahmen damals auch nicht an Gladiatorenkämpfen beispielsweise teil. Wettspiele und Theateraufführungen waren auch tabu, weil das damalige Leben so von Götzendienst eben durchsetzt war. Auch nahmen sie nicht am Kaiserkult teil. Sie beugten nicht ihre Knie, was dazu führte, dass sie entweder ins Gefängnis kamen oder halt auch sterben mussten. Sie wussten, sie haben einen viel größeren König als den damaligen König, nämlich Jesus Christus. Und aus Liebe zu ihm und in Wandel nach seiner Gerechtigkeit passten sie sich den damaligen Umständen nicht an. Sie wussten, dass wenn sie Christus annahmen, sie sich einer ganz großen Gefahr ausgaben. Entscheidung für Christus bedeutete damals und teilweise auch heute in anderen Ländern, dass man auf jede erdenkliche, grausame und schmerzhafte Weise gefoltert wird. Unser Vorbild, da bin ich davon überzeugt, ist Jesus. Und da ist es so tröstend zu lesen in Hebräer 12,2, dass Jesus der Anfänger und Vollender des Glaubens ist, der die Schande nicht achtete, für die vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten Gottes. Liebe Jugend, wir haben ja, da waren denke ich auch einige von euch dabei, ja diesen Film Mount Everest uns angeschaut. Und ich finde es immer faszinierend, wie Menschen sich sportlich verausgaben können, was für Energie Menschen haben können, wenn sie ein bestimmtes Ziel erreichen wollen. Das sehen wir jetzt nicht nur beim Bergsteigen, das sehen wir halt auch in anderen Sportarten. Teilweise sind die Sportler sind bereit, so weit auch zu gehen, dass sie ihr Leben einfach geben. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, wenn ihr beispielsweise solche Filme sieht oder Geschichten von Bergsteigern liest, die einfach alles gegeben haben, nur um dieses Ziel zu erreichen, aber dann im nächsten Moment gestorben sind. Und da frage ich mich, hat sich das wirklich gelohnt? Hat sich das wirklich gelohnt, für etwas Irdisches, Vergängliches sein Leben zu lassen? Was sich definitiv lohnt, ist, um Christi willen zu leiden. denn das ist nicht vergänglich. Das hat ewigen Wert. Für Christus zu leiden, ist nicht aus unseren Kräften möglich, sondern dadurch, dass Christus in uns lebt. Er bewirkt nämlich die Liebe in uns zu ihm, dass wir überhaupt in der Lage sind, die körperlichen Qualen auf uns zu nehmen. In der Vorbereitung auf die heutige Predigt habe ich diese Woche das Buch Gefoltert für Christus von Richard Wurmbrand gelesen. Wir haben ein Zitat vorhin von ihm gehört. Er wuchs als Atheist auf und bekehrte sich in jungen Jahren. Er diente als Pastor in der Untergrundkirche in Rumänien. Er war ganz starken Verfolgungen ausgeliefert durch die Kommunisten, die 1944 in das Land einmarschierten. Er saß insgesamt 14 Jahre im Gefängnis und musste schreckliche Folterungen über sich ergehen lassen. Und ich möchte uns eine Begebenheit kurz aus dem Buch vorlesen, die mich sehr bewegt hat. Ich lese uns vor. Unter unseren Mitarbeitern in der Untergrundkirche war ein junges Mädchen. Die kommunistische Polizei fand heraus, dass sie heimlich Evangelien verteilt und Kindern Religionsunterricht gab. Sie planten, das Mädchen zu verhaften. Um aber ihre Verhaftung so quälend und schmerzhaft zu gestalten, wie nur irgend möglich, beschlossen sie, die Verhaftung um einige Wochen zu verschieben, bis zu dem Tag, an dem sie heiraten sollte. Am Tag ihrer Hochzeit war das Mädchen als Braut geschmückt, für ein Mädchen der wunderbarste, glücklichste Tag in ihrem Leben. Plötzlich sprang die Tür auf und die Geheimpolizei stürmte hinein. Als die Braut die Geheimpolizei sah, streckte sie ihnen ihre Arme entgegen, um sich abführen zu lassen. Sie legten ihr grob die Handschellen an, sie schaute ihre Geliebten an, küsste seine Wange und sagte: »Ich danke meinem himmlischen Bräutigam für dieses Juwel, das er mir zu meiner Hochzeit geschenkt hat. Ich danke ihm, dass ich für würdig erachtet werde, für ihn zu leiden.« Sie wurde weggezerrt und ließ weinende Christen und einen weinenden Bräutigam zurück. Sie wussten, was junge christlichen Mädchen in den Händen der kommunistischen Schergen zu erwarten war. Stellt euch diese Situation vor. Es ist euer Tag und plötzlich stürmt die Geheimpolizei hinein. Und ihr werdet verhaftet, weil ihr zu Jesus Christus gehört. Was erzeugt das in euch, wenn ihr sowas hört? Jesus spricht und sagt: Glückselig seid ihr. Glückselig seid ihr. Wie würden wir reagieren, wenn wir jetzt plötzlich vor die Wahl gestellt werden würden? Würden wir uns für Christus entscheiden oder würden wir uns gegen Christus entscheiden? Aber es müssen nicht zwangsläufig immer solche radikalen Situationen sein. Wie sieht es konkret in deinem Alltag aus? Lästerst du mit deinen Freunden oder Kollegen, statt die Wahrheit vielleicht zu reden? Grätschst du rein, wenn Gottes Name in deiner Gegenwart gelästert wird, oder schweigst du und hörst einfach nur zu? Wie reagierst du, wenn in deiner Gegenwart die Ehe zwischen Mann und Frau als Gottes geschaffene Institution als altmodisch und als diskriminierend abgestempelt wird? Hörst du dann einfach nur zu? Oder sprichst du dich dagegen aus? Geht es dir darum, beliebt zu sein, nicht anzuecken, von jedem gemocht zu werden? Auch da denke daran, dass Jesus nicht von allen gemocht wurde. Jesus wurde gehasst, so gehasst, dass man bereit war, ihn einzutauschen gegen einen Räuber, gegen einen Mörder. Man hat ihn so gehasst, dass man ihn gekreuzigt hat. Ihr Lieben, wenn wir still sind, werden wir nicht verfolgt, werden wir auch nicht geschmäht. Wenn wir uns der Gerechtigkeit der Welt anpassen, so wie die Welt Gerechtigkeit definiert, dann werden wir auch nicht verfolgt. Aber sobald wir anfangen, nach den Maßstäben Gottes zu leben, sobald wir anfangen, einzuwenden sobald wir anfangen, über Christus zu reden, dann werden wir verfolgt. Dann werden wir verschmäht. Dann sind wir vielleicht nicht mehr die Beliebtesten. Dann werden wir vielleicht nicht immer diejenigen sein, die mit uns vielleicht essen, die Arbeitskollegen vielleicht mit uns essen gehen wollen. Sind wir bereit, das auf uns zu nehmen? Glückselig seid ihr, sagt Jesus. Glückselig seid ihr. Und da bete ich und da hoffe ich, ihr Lieben, dass wir, ja, dass wir nach der Gerechtigkeit Gottes wandeln und dass wir uns bewusst sind, dass es einen ewigen Wert hat, für Christus zu leiden und dass es uns nicht darum gehen sollte, Verfolgungen aus dem Weg zu gehen, weil das ist ganz einfach. Verfolgungen aus dem Weg zu gehen ist ganz einfach. Da müssen wir eigentlich nur still sein und einfach wegsehen, vielleicht die Ohren zumachen. Aber ist das unsere Berufung? Ist das unser Auftrag, den wir hier auf dieser Erde haben? Und da möchte ich uns einfach Mut machen, ihr Lieben, weil Jesus Christus das nicht umsonst gesagt hat, dass glückselig diejenigen sind, die verfolgt werden, geschmäht werden, gegen die Böses geredet wird. Ja, Gottes Regeln oder Gottes Gesetze sind sowas von anders und sowas Gegensätzliches zu dieser Welt. Und wir sind so geprägt von dem Einfluss von dieser Welt, dass wir dieses Thema auch gar nicht berühren wollen. Es erzeugt in uns einfach negative Gefühle. Aber ich bete, dass der Herr einfach es gebraucht und dass wir uns einfach bewusst sind, dass es eine Freude ist und dass es auch eine Sache ist, wofür wir dem Herrn dankbar sein können, wenn er uns für würdig erachtet, um seines Namens willen zu leiden, dass wir zu ihm gehören und deswegen wegen ihm, wegen der Zugehörigkeit leiden. Das war unser zweiter Punkt. Unser dritter Punkt: Was ist die Haltung in der Verfolgung? Die wahre Haltung in der Verfolgung. Uns wird doppelter Segen versprochen. Wir sind glückselig und unser Lohn ist groß in den Himmel. Es heißt im Text, Vers 12, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmel. Freut euch und jubelt. Wörtlich übersetzt heißt es hier, hüpfen und springen. Es geht hier also um eine tiefe, überschwängliche Freude. Es handelt sich ja hier auch um einen Befehl, um einen Imperativ. Hier heißt es, freut euch. Wir sollen uns freuen. Es wird uns befohlen, nicht traurig darüber zu sein, für Christus zu leiden, sondern sich zu freuen. Und das sollte die Haltung sein. Und was ist der Grund? Es heißt hier, denn euer Lohn ist groß in den Himmel. Unser Herr lässt es nicht unbelohnt, wenn wir wegen ihm auf dieser Erde leiden. Uns erwartet etwas, was wir hier niemals auf Erden erhalten werden. Auch wenn wir all den Reichtum zusammenlegen würden, ist es einfach nichts im Vergleich zu dem, was uns im Himmel erwartet. Ich denke, uns ist allen klar, dass im Himmel nicht in Geld abgerechnet wird. Vielmehr dürfen wir uns darüber freuen, dass wir das Himmelreich erben werden. Wir dürfen mit Christus in Ewigkeit sein. Uns ist das ewige Leben verheißen, was so viel großartiger ist als alles hier auf dieser Welt. Und darüber sollen wir jubeln und freuen, wenn wir verfolgt werden. Das sollte unsere Haltung sein, wenn wir in unserem Alltag leiden für Christus erleiden müssen. Unser Leben ist vergänglich wie ein Dampf, wie eine Blume, die aufgeht und im nächsten Moment abstirbt. Im Himmel dürfen wir aber ewig mit Christus sein. Uns erwartet ein großartiger Lohn. Eine Zukunft mit Christus und das, ihr Lieben, trübt jegliche Angst, Sorge und Trauer. Denn nichts ist großartiger als Christus. Wir haben uns drei Punkte angeschaut. Die Tatsache der Verfolgung. Die Bibel spricht unmissverständlich über Verfolgung. Es betrifft uns in unserem Leben. Wir haben uns den alleinigen Grund der Verfolgung angeschaut, die Zugehörigkeit zu Jesus Christus, dass wenn wir uns zu seinem Namen bekennen, auch wir in unserem Alltag auf unterschiedlichen Art und Weisen Verfolgung erleben werden, sei es in einem starken Ausmaß, sei es in einem geringeren Ausmaß. Und wir haben uns auch die Haltung der Verfolgung angeschaut. Uns ist ein großer Lohn versprochen. Denn wenn wir für Christus leiden, dann bedeutet es, dass wir es wirklich ernst meinen mit Christus. Wir haben die Kosten überschlagen der Nachfolge. Wir sind uns bewusst, was auf uns zukommen kann. Unsere Heilsgewissheit gründet nicht auf eine Entscheidung, die wir in der Vergangenheit getroffen haben, sondern jedes Mal, dass wir uns darin entscheiden, in Gerechtigkeit vor Christus zu wandeln. Und uns ist darin ein großer Lohn versprochen, ein ewiges Leben. Es heißt, denn euer Lohn ist groß in dem Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Und wenn wir verfolgt werden, macht uns Jesus auch deutlich, dann sind wir nicht die Ersten, die verfolgt werden, sondern auch damals die Propheten wurden schon verfolgt, weil sie eben zu Christus gehalten haben. Wir sehen also, dass Leiden für Christus in der Bibel kein Randthema ist. Im Leben eines Nachfolgers ist das keine Begleiterscheinung, sondern ein wahres Merkmal echter Jüngerschaft. Liebe Jugend, wenn dies der Fall ist, dann hoffe ich und bete ich, dass wir uns einfach bewusst sind, dass wir glückselig sind und wir darüber jubeln und freuen, weil uns ein großer Lohn im Himmel erwartet. Lasst uns nicht abschrecken und nicht erschrecken und unseren Maßstab der Gerechtigkeit senken und uns der Welt anpassen, sondern lasst uns in der Heiligkeit wachsen und sich nach den Seligpreisungen ausstrecken. Nach all den Eigenschaften, die wir in den vergangenen Wochen auch gehört haben. Wenn das der Fall ist, dann werden wir zwangsläufig zu diesem Ergebnis kommen, was wir auch heute gehört haben. Und da ermutige ich einen jeden, dass wir uns für und zu Christus bekennen und dass wir Botschafter Christi sind und dass wir bereit sind, das zu erdulden. Ich lade dich dazu ein, wenn du vielleicht den Heiland noch nicht angenommen hast, dass du dich komplett für Christus entscheidest. Übergib ihm dein Leben, mach ganze Sache mit Jesus Christus und er wird dich durch die Bedrängnisse und er wird dich durch schwierige Situationen durchführen. Und die, die Christus angenommen haben, wir dürfen uns darüber freuen, dass wir ein ewiges Leben mit ihm haben werden. Und dieser Lohn ist einfach unvergleichlich zu all dem, was wir hier auf Erden haben. Amen.